Auch ich heiße Sie wieder an diesem letzten Abend der Abendbibelschule der Ludwig-Hofacker-Vereinigung hier in Tübingen im Jahre 2016. Herzlich willkommen. Wir haben an den vier vorausgehenden Abenden die drei Artikel des Glaubensbekenntnisses und versucht, den Wert unseres Bekenntnisses neu ins Licht zu rücken, indem wir den Spiegel des islamischen Glaubens uns vorgehalten haben. Dieser Glaube, der 600 Jahre nach Christus aufgekommen ist, als Konsolidierungsfaktor von arabischen Stämmen, die eine monotheistische Religion für sich entdeckt haben, und christliche Heretiker aus unterschiedlichsten Richtungen. Diese Bewegungen fanden zusammen in dem Glauben an den einen Gott, der keinen neben sich duldet, der in keine Beziehung zu einem anderen hineingesetzt werden kann. Der absolute Monotheismus, unter dem man sich zu unterwerfen hat, der ferne Gott, der heilige Gott, der gerechte Gott, aber auch der willkürliche Gott, der zänkische Gott, der ränkende Gott. Und im Spiegel dieses Glaubens, der 600 Jahre nach Jesus Christus und der Gründung seiner Kirche aufgekommen ist, haben wir durch die drei Artikel des Glaubensbekenntnisses unseren Blick geschärft für den Schatz, den wir haben in unserem christlichen Glauben. Wir waren gestern Abend nicht ganz durchgekommen mit dem dritten Artikel und ich will das nicht groß ausführen. Es gäbe noch die Punkte, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen und so weiter. Ich sage nur einen Satz dazu. Im Islam gibt es keine Kirche. Es gibt auch keine einheitliche Führung, sondern die Muslime organisieren sich auf Ortsebene in ihren Moscheen. Im schiitischen Islam gibt es dann große Gelehrten, die etwas mehr Autorität haben. Aber im Grunde gibt es keine Hierarchie, die in einer Institution wie bei uns in der Kirche etwas anleiten würde. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in Deutschland so wenig Möglichkeiten sehen, ins Gespräch mit den Muslimen zu kommen. Denn die sogenannten Dachverbände, das ist eine Erfindung hier in Europa, um irgendwie einen Gesprächspartner zu haben. Die Dachverbände, die vertreten einen winzig kleinen Teil der Muslime in Deutschland. Der Zentralrat der Muslime vertritt gerade mal 14.000 Muslime. Und die Führungskräfte vom Zentralrat sind jeden Tag in den Medien als Fürsprecher für die Muslime. Die größte Vereinigung ist die DİTİB. Und das ist ein Arm der türkischen Regierung, die hier in Deutschland formiert ist, um den Türken mit Hodjas zu versorgen, die aus der Türkei für 2 Jahre hierher geschickt werden und dann wieder abgezogen, damit sie nicht sich akklimatisieren, akkulturieren und so weiter hier, sondern dass immer frische türkische Hodjas das Türkentum hier in den türkischen Moscheen hochhalten. Es gibt noch die Miligörisch und so, aber das ist keine Kirche, das sind Organisationen, die sich gegenseitig helfen. Was für die Muslime eigentlich das Pendant zur Kirche im Sinne von Leib Christi ist, ist die Umma. Und Umma heißt, es ist das abstrakte Wort für Mutter. Heißt Mutter auf Arabisch. Und die Umma ist die Mutter aller Gläubigen. Also es ist ein Gedanke, dass alle zur gleichen Mutter gehören, zur Welt des Islam. Aber die Uneinigkeit und der Streit innerhalb der islamischen Welt, der geht ein Stück weit darauf zurück, dass es hier kein Konzept gegeben hat, wie etwa Paulus das entwickelt hat oder auch Petrus, dass die Kirche Jesu Christi als Leib oder als Tempel Gottes erbaut ist zu seiner Ehre und dass jeder eine Rolle hat und das zusammengefügt auch ein funktionierender Organismus oder ein funktionierender Bau sei. Das sei nur nebenbei erwähnt, der Vollständigkeit halber. Was am Ende des zweiten Artikels noch kommt, ist, dass wir glauben, dass Jesus Christus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Auch daran glauben die Muslime, dass es ein Gericht geben wird, auch wenn Jesus in diesem Gericht keine Rolle spielen wird. Sie glauben auch an die leibhafte Auferstehung der Toten zum Gericht. Das ist nicht das, was uns trennt. Das altrömische Bekenntnis, das wir jetzt jeden Abend noch kurz, wo wir kurz reingehört haben, lautet an dieser Stelle: von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Er, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem Gott, der Vater, das Gericht übertragen hat. Wir glauben, dass Jesus Christus derjenige ist, der zu Gericht sitzen wird über diese Welt. Und weil wir zu ihm gehören, können wir mit einem erleichterten Gewissen vor ihn treten, denn er hat für unsere Schuld bezahlt. Gott hat seinem Sohn das Gericht übertragen und das bedeutet Gnade, Begnadigung des Sünders. Es gibt in Römer 5, Vers 24 den Satz, wer an mich glaubt, spricht Jesus, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits durch das Gericht hindurch. Der Freispruch ist geschehen durch seinen Tod am Kreuz. Was diese Gnade bedeutet, das ist mir so eindrücklich in einer Geschichte, die erzählt wird von König Umberto II. Von Italien. König Umberto II. Hat immer Hof gehalten, wie es zu der Zeit üblich war, und die Gnadengesuche der Sträflinge, die wurden ihm auch dann vorgetragen. Und bei einem Gnadengesuch trug der Gesuch eine Randbemerkung des Justizministers: Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen, Ausrufezeichen. Umberto hat diese Randnotiz angeschaut und so für sich wohl im Stillen gedacht: Ist der Justizminister König oder bin ich König? Gnade unmöglich, dem werde ich zeigen, und verlangte nach einem Stift. Und was machte er? Er versetzte das Komma. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und das ist das, liebe Freunde, liebe Geschwister, was Gott mit uns getan hat. Er hat das Komma versetzt und Gnade über uns ausgesprochen. Gnade um Jesu Christi willen, weil er unsere Schuld ans Kreuz hinaufgetragen hat, weil er uns die Schuld abgenommen hat, wo wir es ihm überlassen. Und hier diese Verse aus Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das hat Folgen, liebe Geschwister, für unsere Beziehung zu Gott. Sind wir uns dessen im Klaren, was das für Folgen sind? Die Jünger haben auf Johannes den Täufer geschielt. Er hatte ja auch Jünger, und viele der Jünger Jesu waren zuvor Jünger von Johannes gewesen. Und sie haben geschielt auf Johannes den Täufer und gesehen, ja, er macht sowas wie Katechismus mit seinen Jüngern und lehrt denen ein Gebet. Und dann sagen sie zu Jesus: Herr, lehre uns beten, wie Johannes seinen Jüngern das Beten gelehrt hat. Und wir kennen alle dieses wunderbare Gebet, das wir Vater unser nennen. Nach der Fassung von Matthäus 6 lautet dieses Gebet: Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und den Text, den wir bei Luther 1912 zum Beispiel noch hatten, ergänzt aus einer anderen Quelle: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also dieses, das hat wohl zum Gebet von Anfang an gehört aber nicht zu dem, was Matthäus überliefert hat, genauso wie Lukas manches weglässt von diesem Gebet, weil es ihm etwas anders geht in dem Zusammenhang. Johannes berichtet gar nicht davon und Markus in einer anderen Weise. Was auffällt? Die Anrede mit du und dein. Diese intime Beziehung zwischen dem Betenden und dem Angebeteten. Es gibt keine engere Beziehung als die Anrede per Du. Da kommen zwei zusammen, die zusammengehören. Es geht um diese direkte Beziehung. Jesus verschafft uns den direkten Zugang zu Gott ohne Priester. Wenn wir den Tempelgottesdienst der Israeliten anschauen, dann waren da zig Priester da vorne, in herrlichen Gewändern. Und es waren Chöre da, die die Psalmen gesungen haben. Und man hat Gottesdienst für das Volk gehalten. Das Allerheiligste war hinter zwei Vorhängen. Und nur der Hohepriester durfte einmal hinter den Vorhang im Jahr, am Tag Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, und dort die Lade, solange die noch im Tempel beheimatet war, besprengen mit dem Blut des Opfers. Später, als die Lade abhanden gekommen war durch Kriegszüge der Araber im 6. Jahrhundert, hat man die Stelle besprengt, weil man gewusst hat, Gottes Anwesenheit hängt nicht an einem Gegenstand. Dieser Gegenstand, die Lade, hat nur einen Platz angezeigt, wo man die Gegenwart Gottes angebetet hat. Aber all das ist passé. Wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da ist dieser Vorhang zum Allerheiligsten, so wird es berichtet in den Evangelien, von oben an bis unten aus in zwei Stücke gerissen. Und die jüdische Tradition lehrt, dass dieser Vorhang ein so dick gewebter Teppich war, dass wenn man vier Pferde an jede Ecke angebunden hätte und in die vier Himmelsrichtungen auseinandergetrieben hätten, also 16 Pferde, die hätten das nicht zerreißen können. Aber Gott hat von oben an bis unten aus diese Trennung, diese Trennwand zwischen ihm und den Menschen zerrissen, aufgelöst, dass der Mensch den Zugang zu Gott hat. Liebe Geschwister, sowas Kostbares, dass wir den Zugang zum Vater haben. Luther definiert das Gebet im kleinen Katechismus, so wie Sie es alle im Konfirmandenunterricht vermutlich gelernt haben. Wir könnten es eigentlich zusammen sagen. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ein Reden des Herzens mit Gott. Ich stehe mit offenem Herzen vor Gott, so intim. Er sieht in mein Herz hinein und ich darf alles, was in meinem Herzen ist, mit ihm teilen. In Bitte für mich, in Fürbitte für andere, im Dank für mich und für andere und in der Anbetung. Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht, in seiner Größe. Im Islam gibt es zwar auch das freiwillige, freie Gebet, die Dua, aber vorherrschend ist das rituelle Gebet, Fard, Salat oder Namaz, je nachdem, wie die Menschen das nennen. Fard heißt eigentlich Pflicht und Salat ist diese Form des Gebetes und im östlichen Teil der islamischen Welt nennt man das Namaz. Ich war einmal in meiner Zeit in Pakistan im Himalaya-Gebiet, herrlich da oben, da kommt man aus dem heißen, staubigen, lärmenden, dicht gedrängten Pakistan, Rawalpindi und so diese Megastädte, Lahore, Karachi, Faisalabad. Faisalabad, wahrscheinlich hat niemand von der Stadt gehört, eine Stadt, die inzwischen 10 Millionen Menschen hat. Das Land ist wahnsinnig dicht mit Menschen. Und kommt man auf das Gebirge hinauf und wunderschöne alpine Natur, ganz herrlich. Und da oben im Gebirge gibt es auch so Pilgerstätten von den Muslimen. Das hat eigentlich mit dem orthodoxen Islam nichts zu tun, aber im Volksislam ist das ganz wichtig. Da gibt es heilige Bäume, wo man Flaschen und Bänder und Tücher an die Bäume hängt, so wie es die Buddhisten in Tibet auch machen. Das hat ja den gleichen Ursprung. Und dann gibt es heilige Männer, die haben immer einen Stock mit ganz vielen Bändern und Tüchern und alles dran und Klingel und sehen ziemlich verwahrlost aus in der Regel. Zig Ketten um den Hals, also sie sehen etwas speziell aus und die gehen rum, die Leute bitten die, dass sie für sie beten oder sie geben ihnen Almosen und die halten sich so in der Nähe von diesen Heiligtümern oft auf. Und ich saß da im Gebirge auf einer Steinmauer gegenüber von so einem Heiligtum und habe mir das einfach so angeschaut, das auf mich wirken lassen. Und da kam einer, der auf Pilgerfahrt war. Und da kommt er auf mich zu und setzt sich neben mich hin und fängt ein Gespräch an. Die Muslime sind in der Regel sehr offene, freundliche Menschen. Und da fängt das Gespräch an und ich frage, was er da macht. Ja, er macht Pilgerfahrt und er ist zum Gebet da, er will beten. Da habe ich gefragt, ja, wie ist es so bei euch mit dem Gebet? Und hat er mir das erzählt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich bete auch, ich bin Christ. Und da sagt er, ja, also wirklich? Und da haben wir so auf die Bedeutung des Gebetes für uns Christen sind wir gekommen. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, jetzt beten wir miteinander. Jetzt wurde es mir heiß unterm Kragen. Ja. Als Christ, was machst du da? Also mit einem Moslem beten? Und da habe ich gesagt, ja, also er soll ruhig beten. Er sagt, nein, nein, ihm ist ganz wichtig, dass ich als Christ auch bete. Dann habe ich gesagt, also zusammen geht das Gebet wohl schlecht, weil wir unterschiedliche Gebete haben und ich richte mein Gebet an Jesus. Kein Problem, du richtest dein Gebet an Jesus, bete du für mich. Und dann habe ich das gemacht und dann streckt er die Hände aus und empfängt sozusagen den Segen von diesem Gebet. Als ich entführt war in Pakistan, da gab es die Situation am ersten Tag oder am zweiten Tag der Entführung nach der ersten Nacht, dass der Wächter, der mich in einer Höhle gehalten hat, in Ketten da gehalten hat, der kam und sah ganz, ganz übel aus. Habe ich gefragt, was ist mit dir los? Du siehst aus, wie wenn jemand gestorben wäre. Jetzt hat er gesagt, woher weißt du das? Er sagt, das war das bloß so dahergesagt. Ich weiß es ja nicht, aber du siehst so schlecht aus, so ganz fahl im Gesicht. Aber dann nehme ich an, dass jemand gestorben ist. Aber das war nicht klar, war es einer oder zwei? Und er sagt, woher weißt du das, dass es zwei waren? Er sagt, ich frage ja. Aber wenn du so sagst, dann es wird doch nicht zwei von den Entführern sein. Woher weißt du das? Fragt er mich. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich muss es jetzt einfach wissen. Es war doch nicht der mit dem spitzen Bärtchen, der gefahren ist mit dem Auto, und der mit dem großen Turban, der den Kalaschnikow hatte. Und dann war er ganz fix und alle und gesagt, woher weißt du das alles? Ich habe gesagt, jetzt weiß ich es von dir, aber die zwei Männer waren sicher doch verheiratet. Und dann hat er gesagt, ja, die waren verheiratet, jeder hat zwei Frauen gehabt. Und dann habe ich gesagt, da waren sicher auch viele Kinder da. Ja, waren ganz viele Kinder. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass bei euch es üblich ist, dass man das Fatiha-Gebet spricht, wenn jemand gestorben ist. Da kommen die Leute zusammen und wenn man Besuch macht, steht man hin und betet das Al-Fatiha-Gebet, die Eröffnung, erste Sure des Korans. Dann habe ich gesagt, ich weiß, dass das bei euch üblich ist, aber ich bin ja Christ und wir pflegen für die Angehörigen zu beten. Und diese Frauen, die können, glaube ich, das Gebet ganz gut gebrauchen. Wenn es okay ist, würde ich jetzt ein Gebet sprechen. Dann hat er gesagt, ja klar, hat die Hände ausgestreckt zum freien Gebet, zum Dua-Gebet, nicht Salat, nicht dieses Fallgebet, das Pflichtgebet, sondern freies Gebet. Da habe ich nur ganz kurz gebetet. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du weißt um diese Frauen, die durchs Verschulden ihrer Männer in eine ganz, ganz schlimme Situation geraten sind. Du weißt, was aus den Kindern wird. Und ich bitte dich, schenk diesen Familien Licht am Ende des Tunnels, in dem sie gerade stecken. War nicht mehr, nur das. Dieses Gebet muss ihn unheimlich berührt und bewegt haben. Denn 5 Tage später hat er mich runtergenommen zu seinem Häuptling, mit dem lang verhandelt. Und der Häuptling hat dann gesagt, ja, wir lassen ihn frei. Und hat mir gesagt, du bist frei, du kannst gehen, aber bevor du gehst, bete für uns. Dua Karnevala. Betermann, bete für uns. Muslime kennen das freie Gebet und sie schätzen das freie Gebet. Oftmals in islamischen Ländern kommen sie auf Christen zu in misslichen Lagen, wenn jemand krank ist, wenn die Ehe in Schwierigkeiten ist, und sie sagen den Christen, bet du auch zu Jesus, dass er hilft. Sie rechnen damit, dass Jesus helfen kann. Aber in erster Linie ist das Pflichtgebet, das Gebet des muslimischen Lebens bestimmt und prägt. Mein Freund Ghulam Rasul hatte eines Tages ein Problem. Der Muezzin hat den Asanruf über Lautsprecher vom Minaret ertönen lassen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an Muhammad al-Rasulullah. Sie kennen es wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Ja. Und da habe ich gesagt, er hat keine Anstalten gemacht, zur Moschee zu gehen. Und habe gesagt, ja, Ghulam, was ist, du gehst doch jedes Mal zur Moschee. Du betest doch immer, alle 5 Gebetszeiten. Du wirst es doch nicht auslassen wollen. Und dann hat er gesagt, na, heute lasse ich es aus. Und er sagt, warum denn, das ist doch, also wegen mir sollst du nicht vom Gebet hier zurückbleiben. Du glaubst ja, dass du nur ins Paradies kommen kannst, wenn du alles wirklich gemacht hast, was du imstande bist zu machen. Und er sagt, ja, ich werde heute Abend nochmal ein Gebet dranhängen, hinterm letzten Gebet. Und dann ist auch okay. Ich sage, warum der Umstand? Du kannst gehen, ich komme dann nachher vorbei. Er sagt, nein, ich gehe nicht zum Gebet, ich kann nicht zum Gebet, ich habe ein Problem. Und dann habe ich gefragt, was ist das Problem? Dann hat er gefragt, hast du eine Rupia, eine Münze? So wie eine Euro-Münze. Dann habe ich gesagt, ja, und habe eine Tasche gegriffen, habe eine Münze rausgeholt. Und dann hat er gesagt, gib mal her. Und dann hat er diese Münze genommen und sein langes Hemd ein bisschen gelupft und einen Fleck auf der Hose gezeigt und hat die Münze auf den Fleck gelegt. Er hat gefragt, siehst du den Fleck noch? Er hat gesagt, ja, da kommt schon ein bisschen ein Rand unter der Münze raus. Er sagt, also, ich kann nicht beten, ich bin unrein. Wenn ich jetzt das Gebet verrichte, dann gilt's nicht. Und dann muss ich es trotzdem wiederholen, heute Abend. Also lasse ich's und mach's heute Abend. Die Reinheit ist Vorschrift und ich will jetzt nicht lang mit langweiligen Einzelheiten Sie quälen heute Abend, was alles dazu geht, aber ein bisschen was muss ich Ihnen zumuten, damit Sie begreifen, was das bedeutet. Mein Freund Habib, der hatte kein Problem mit dem Gebet, denn er kam immer mittags zu uns während der Mittagspause und auch im heißesten Sommer, dann immer wenn der Asanruf ertönt hat, hat er gesagt, wir waren gerade im Gespräch, haben miteinander über Newsweek, so eine englische Zeitschrift, uns unterhalten. Er hat Englisch gelernt, ich habe von ihm Urdu gelernt und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, so jetzt bete ich. Hat im Wohnzimmer bei uns seinen Teppich ausgerollt und hat das Gebet gehalten. Es war egal, dass er bei uns war. Das war seine Pflicht und das hat er zu tun. Dieses rituelle Gebet, Fard oder Pflichtgebet, ist etwas, was das ganze Leben in der islamischen Welt dominiert. Ist allgegenwärtig. Von morgens in der Halbdunkelheit noch hört man das erste Mal den Asan-Ruf. Und zwar immer um ein paar Sekunden versetzt von Osten nach Westen. Wenn in einer großen Stadt 20 Moscheen sind, dann geht es ein paar Sekunden versetzt, weil die Sonne ja wandert und es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen, nämlich dann, wenn 2 Wollfäden, ein roter Faden und ein schwarzer Faden zu unterscheiden sind. Wir wissen ja von der Biologie her, dass wir im Auge zweierlei Zellen haben. Die einen Zellen nehmen Licht wahr und die anderen, also schwarz-weiß, und die anderen nehmen Farben wahr. Zäpfchen und Stäbchen, glaube ich, heißen es. Und diese Zäpfchen, die Farbe erkennen, die schalten erst ein, wenn ein bestimmtes Maß an Licht vorhanden ist. Und in just dem Augenblick ist die Zeit für das erste Gebet. ist allgegenwärtig. Natürlich sind es höchstens 10% der Muslime, auch in Ländern wie Jordanien, Saudi-Arabien, Syrien, Ägypten, Pakistan, Afghanistan. Auch in solchen Ländern sind es maximal 10%, die wirklich alle 5 Gebetszeiten jeden Tag einhalten. Die meisten können das gar nicht. Wenn sie arbeiten, dann ist es nicht getan mit den 20 Minuten, die man für eine normale Gebetszeit braucht, oder 30 Minuten für das Mittagsgebet, sondern es ist auch noch Vorbereitungszeit. Wenn sie nicht reine Kleidung haben, müssen sie die Kleidung wechseln. Also ein Automechaniker zum Beispiel, der hat es aufgegeben. Ein Automechaniker ist von seinem Beruf her unmöglich fromm, es sei denn, er besitzt eine Werkstatt und lässt andere für sich arbeiten, so wie ein Bekannter von mir in Rawalpindi, der ein halbes Jahr lang im Büro in seiner Autowerkstatt sitzt und andere sich dreckig machen lässt, damit er sauber bleiben kann und die Gebetszeiten einhalten kann. Und das andere halbe Jahr ist er in Amerika unterwegs und bekehrt Menschen zum Islam. Ja. Er hält sich rein, damit er richtig den Glauben des Islam leben, ausleben kann. Aber ihn kümmert es nicht, dass die, die für ihn arbeiten, unmöglich die Zeit sich nehmen können, alles reinzumachen, frische Kleidung anzuziehen, Klogang. Und das ist auch etwas, das ist nicht bloß wie bei uns in 2 Minuten erledigt. Da muss man sich mit Wasser waschen danach. Und man muss warten, bis das trocken ist, bevor man sich wieder vollkommen ankleidet. Und da gehen auch 10, 15 Minuten rum. Und das ist also ein Riesenloch im Tag. Die Leute, die 5-mal am Tag beten, haben ein Minimum von 3 Stunden am Tag. Eher 4, die sie für diese Aufgabe aufbringen. Das beeindruckt natürlich, wenn Menschen diesen Einsatz bringen für ihren Glauben. Es gab eine Missionarin in Pakistan, in unserem Gebiet, die konvertiert war zum Islam, weil sie das gesehen hat, wie fromm die Muslime sind. Nun war sie wahrscheinlich vom Evangelium nicht erfasst und hat gemeint, auch ein Christ wird dadurch selig, dass er möglichst fromm daherkommt und möglichst viel an gutem, an Verdienst bei Gott sich ansammelt. Aber die hat gesagt, ja, die mickrig in 20 Minuten stille Zeit, was wir machen, und dann 3-mal am Tag zu Tisch beten und vielleicht noch abends beten oder so. Ja, die Muslime, die sind doch viel gottergebener als die Christen. Und was das Menschliche betrifft, diese Ehrerbietung und diese Ernsthaftigkeit, da hat sie recht gehabt. Nur macht das nicht selig. Und das hat Paulus uns in vielen, vielen Dingen klarzumachen versucht. Die 42-mal Verneigung zum Boden am Tag in den 5 Ritualen gebeten. 17-mal das Al-Fatiha-Gebet am Tag im Rahmen der Gebetszeiten sprechen. Und unzählige andere, das Subhanu und andere Sprüche, die gebetet werden. Stellen Sie sich vor, Sie würden am Tag 17-mal das Vaterunser beten. Und dann noch 20-mal den 23. Psalm und dann noch die Kurzfassung des Evangeliums 25-mal und dann noch ein paar Bibelverse, dann wären sie immer noch nicht im Einsatz gleich auf mit dem, was ein Muslim bringt. Und darauf bildet sich der fromme Muslim auch etwas ein. Deswegen, die ganz frommen Muslime, die auch alle 5 Gebetszeiten am Tag halten, die nicht alle, aber viele davon machen das dann so, dass sie mit der Stirn so richtig fest gegen den Boden drücken. Wenn sie schon unten sind und das machen, dann drücken sie auch noch fest gegen den Boden, dass sie einen permanenten Blaumal auf der Stirn haben. Die nicht frommen Ägypter sagen verächtlich Zibeba dazu. Also unser schwäbisches Wort kommt aus dem Arabischen. Rosine in der Stirn, ja, sagen das verächtlich, ja, weil die das zur Schau tragen, wie fromm sie sind. Aber das ist ein Einsatz. Wenn einer das macht, dann ist das wirklich viel. Die 5 Gebetszeiten der Muslime laufen etwas unterschiedlich ab, aber bauen sich auf aus unterschiedlichen Elementen. Das eröffnende Takbir, das aufrechte Stehen in Richtung Mekka, beide Hände in Höhe des Halses, jetzt habe ich wieder auf den falschen Knopf gedruckt, hier. Die Hände meistens mit dem Daumen am Ohren, da hat man einen bestimmten Spruch, der dazu geht. Dann das zweite, das Qiyam, das aufrechte Stehen mit den Armen eingeschlagen übereinander, aber nicht irgendwie, sondern der rechte Arm auf dem linken Arm zwischen Brust und Nabel. Also nicht unten, nicht oben, sondern in der Mitte. Dann das Rakua, das Verbeugen, die Hände auf die Kniescheiben und dann verneigt man sich nach vorne. Dann wieder das Kama, das Aufstehen mit den Händen zur Seite und immer jeweils ein Spruch dazu. Dann das Sijda, wo man auf die Knie geht, die Hände auf den Boden und mit der Stirn sich zum Boden verneigt. Und dann das Jalsa, das Aufsitzen auf Knien und Füßen, aber nicht irgendwie, sondern der linke Fuß muss mit den Zehen nach innen eingeschlagen sein, der rechte Fuß darauf, denn die linke Seite ist nicht so wie die rechte Seite. Also ist alles ganz minutiös vorgeschrieben, wie das stattzufinden hat. Und dann die 7. Stufe oder Phase dieses einen Gebetsganges ist das Salam. Da grüßt man den guten Engel zur rechten Seite und wehrt den bösen Engel zur linken Seite. Das sieht so dann aus in den Lehranleitungen, die Muslime ins Internet stellen für Neubekehrte, dass sie das auch dann richtig machen, die verschiedenen Phasen des Gebets. Das Pflichtgebet am Morgen, das Morgengebet, besteht aus 2 Rak'a, das sind 2 Teilen. Und der erste Teil ist kürzer wie der zweite Teil, weil beim ersten Teil die 2 Schlusselemente noch nicht dabei sind. Ein viergliedriges Gebet, zum Beispiel das Mittagsgebet, hat eine Wiederholung des ersten Teils vom Morgengebet und das zweite Teil vom Morgengebet und dann noch ein Zwischenteil. Es gibt noch andere Formen, aber von den 5 Zeiten ist es festgelegt, zu welcher Zeit man welche Elemente des Pflichtgebets auch spricht. Die Zeit des Fajr-Gebets beginnt bei der Morgendämmerung, das hatte ich erzählt, wo man die farbige Wolle von der schwarzen Wolle unterscheiden kann. Die Zeit des Zohr-Gebets beginnt, sobald die Sonne sichtbar den Zenit überschritten hat. In Pakistan haben die Leute gesagt, wenn der Schatten hinter dir, wenn du zur Sonne stehst, 2 Fuß lang ist, dann ist Zeit für das Zohr-Gebet. Es ist aber so, dass in Finnland, wo es Tataren gibt, seit der Zeit der Zaren, die im Land als Soldaten und Bedienstete am Hof aus Russland gekommen waren, die leben dort, ist es nie so, dass der Schatten nur 2 Fuß lang wäre, weil die Sonne nie über 30 Grad am Himmel hochsteigt. Die geht ja so rum im Norden. Und deswegen ist der Schatten meistens 3-mal, 4-mal so lang wie der Mensch. Aber die richten sich dann nach der Gebetszeit in Mekka und sagen, was in Mekka gemacht wird, kann nicht falsch sein. Also, die helfen sich so. Der Anfang der Zeit des Asr-Gebets wird von den verschiedenen Rechtsschulen unterschiedlich angegeben. Nach Ansicht der Schafiiten, Malikiten und Hanbaliten, das sind alles sunnitische Muslime, ist der Anfang der Zeit für das Nachmittagsgebet dann gekommen, wenn der Schatten eines senkrechten Gegenständes um die Länge des Gegenständes größer ist als zu Mittag. Also am Mittag war der Schatten vielleicht so lang und dann muss es doppelt so lang sein für das nächste Gebet. Nach Ansicht der Hanafiten dagegen beginnt das Asr-Gebet erst dann, wenn der Schatten des Gegenstandes denselben zu Mittag um die doppelte Länge des Gegenstandes übertrifft. Das sind so die Feinheiten der islamischen Rechtsgelehrsamkeit, Al-Fiqh. Die Zeit für das Maghrib-Gebet, das Maghrib heißt Westen oder Abend, das beginnt kurz nach Sonnenuntergang. Und die Zeit für das Isha-Gebet beginnt, wenn der rote Schimmer des Abendlichts verschwunden ist, beziehungsweise wenn der weiße Schimmer verschwunden ist, der dem roten folgt. So die Ansicht der Hanafiten. Wir sehen, die Hanafiten sind ein bisschen strenger, die schieben das ein bisschen weiter hinaus. Der einleitende Teil des Gebets beginnt damit, dass sich der Betende in eine stehende Position begibt, das haben wir gesehen, das muss aber in Richtung Mekka, in Richtung der Qibla, Qibla ist das Zeichen, in einer Moschee oder in einem Gebetsraum, das angegeben ist, was meistens mit einem Mihrab, also einem Bogen ausgezeichnet ist, aber manchmal ist es nur ein Pfeil und das ist die Qibla und in die Richtung muss das Gebet verrichtet werden, sonst gilt es nicht als Pflichtgebet. Bei einem gemeinschaftlichen Gebet rezitiert der Muezzin oder der Imam, sodann die Ikama, den zweiten Gebetsruf und dann geht es weiter mit den einzelnen Teilen. Wenn es Sie wirklich interessiert, können Sie das von meiner Webseite runterladen und genauer anschauen. Der abschließende Teil, bei dem der Betende in der Qu'ud-Position bleibt, setzt sich dann aus dem Aussprechen des Glaubensbekenntnisses, Shahada haben wir ja öfters gehört in dieser Woche, und dann die Tasliya, die Rezitation der Eulogie für den Propheten, das ist etwas, was uns sehr seltsam vorkommt, wenn ein Moslem den Namen Mohammed in den Mund nimmt oder vom Gesandten spricht, Rasul, oder vom Propheten, Nabi, dann muss jedes Mal dieses Tasliya kommen, diesen Lob auf den Propheten. Salah illahu alaihi wasalam, das kommt also wie geschossen. In Schriftstücken muss das auch immer nach Nennung des Namens Mohammeds ausgeschrieben sein oder durch Abkürzung angedeutet sein. Deswegen gibt es jetzt bei den Computern in den verschiedenen Fonts, wo die arabische Schrift dargestellt werden kann, gibt es eine Taste, die man drucken kann und dann kommt ein Bild mit diesem Spruch. Weil das kommt manchmal 15 Mal auf einer Seite vor. Und dann ist das per Symbol abgegolten. Dann dieser Salam oder Taslim, der Gruß, die Wendung nach rechts und links, wie ich es gerade eben vorhin erzählt hatte. Ich hatte auch gesagt, dass die Eröffnung Al-Fatiha das Vater Unser der Muslime ist, das Gebet oder diese Sure des Islam, dass sich dadurch sich unterscheidet von allen anderen Suren des Islams, dass es an Allah gerichtet ist und nicht von Allah an die Menschen gerichtet ist, weswegen auch selbst Islam Gelehrten des Islam, also gläubige Muslime, im Laufe der Geschichte gesagt haben, das gehört eigentlich nicht zum Koran, sondern das ist sowas wie ein Vorwort zum Koran. Das hat nicht Gott gesagt, das hat Mohammed gesagt oder das haben Menschen gesagt. Dieses Gebet ist in 7 Sätzen verfasst. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, die du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind und irregehen. Das ist das gesamte Gebet und das wird als ein besonders schönes Gebet von Muslimen auch so aufgefasst. Man sieht auch die Hingebung, diese devote Haltung, dass der Muslim auch wirklich das Richtige tun will und Gott darum bittet, dass er auch das Richtige auch macht und tut. Aber im Vergleich zum Gebet der Christen sind es schon Welten, meine ich. Die 7 Bitten, die 7 Sätze des Al-Fatiha und die 7 Bitten des Vaterunsers. Im Fatiha alles an Allah gerichtet, er wird groß gemacht, aber wir dürfen unseren Vater im Himmel anreden. Die Vaterbeziehung steht im Mittelpunkt. Wir kommen im Gebet wie Kinder zu ihrem Vater und wie Jesus gesagt hat im Gleichnis, von dem Mann, dessen Kind um ein Ei bittet, der sagt, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Oder wenn ihr um Fisch bittet, da wird er doch nicht eine Schlange geben. Sondern der Vater, der sorgt für seine Kinder. Und damit will Jesus uns sagen, wir dürfen freimütig zu Gott kommen und unsere Bitten vor ihn bringen. Er sitzt im Himmel auf seinem Thron, aber wenn wir kommen, dann ist er nicht mehr nur allmächtiger Gott, sondern er ist auch liebender Vater. Die zweite Bitte, geheiligt werde dein Name. Gott hat einen Namen. Das ist den Muslimen in dieser Art und Weise nicht bekannt. Wir haben es ja an dem einen Abend, am ersten Abend von den 99 schönsten Namen Allahs gehabt. Das sind alles Bezeichnungen, Qualitäten. Aber ein Name ist etwas, womit ich jemanden rufe. Wenn ich auf der Straße laufe, egal wie viele Leute herum sind, wenn jemand ruft, Paul, dann bleibe ich stehen und drehe um, wer ruft mich? Auch wenn ich nicht gemeint bin. Aber das ist Ansprache. Mit dem Namen spreche ich eine Person an und es ist eine Beziehung da. Die Juden wissen davon, dass Gott einen Namen hat. Er heißt Yahweh. Und Gott erklärt seinen Namen, indem er sagt, ich bin Yahweh. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name. Und weil das den Juden so heilig war, dieser Name, und weil sie es ganz ernst genommen haben, dass sie den Namen Gottes nicht missbrauchen wollten, haben sie dann darauf verzichtet, den Namen auszusprechen, für alle Fälle, damit sie ihn nicht aus Versehen missbrauchen, und haben immer Adonai, Herr, gesagt, anstelle von Yahweh, wo das in der Bibel steht. Daraus ist die Verballhornung bei uns entstanden von Jehova, aus dem Wort Yahweh, den Namen Yahweh und die Buchstaben von Adonai. Denn die Masoreten, die Leute, die die Laute, die Vokale zu den Konsonanten des Urtextes hinzugesetzt haben in späterer Zeit, die haben eben Adonai vokalisiert zu den Konsonanten von Yahweh. Wenn Sie mal missionstheologisch sich bilden wollen mit einem ganz hervorragenden, total theologisch spannenden Buch, dann empfehle ich Ihnen das Buch von dem aufmüpfigen bayerischen Pfarrer Jochen Teufel, Mission als Namenszeugnis. Mission als Namenszeugnis heißt das Buch. Und darin macht er deutlich, es geht uns nicht darum, dass wir den allgemeinen Gott den Menschen nahebringen wollen. Wir wollen, dass die Menschen Gott als Person kennen, der einen Namen hat und der unser Vater ist. Gott hat einen Namen, die Juden reden deswegen oftmals von Hashem, das heißt der Name, und da meinen sie Gott. Dein Reich komme. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das unterscheidet uns radikal von den Muslimen. Das Paradies ist für die etwas, was schon immer da war und immer da sein wird. Und die Erde ist etwas, was einen Anfang hatte, aber eigentlich kein Ende hat. Und es geht darum, dass Allahs Herrschaft auf dieser Welt greift. Und deswegen, gerade im politischen Islam, erleben wir diese ganze Brutalität, die ganzen Kriege, die Entführungen, die Hinrichtungen, die Terroranschläge, die Attentate. Das ist alles, um diese Welt Allah zu unterwerfen. Weil diese Welt muss zu seinem Reich werden. Wir beten als Christen, dein Reich komme. Wir wissen, diese Welt ist vergänglich. Und Jesus Christus wird einen neuen Himmel und eine neue Erde uns geben, in dem Gerechtigkeit wohnt. Und wie trostlos ist das, zu denken, es müsste so ewig weitergehen, wie es jetzt in dieser Welt weitergeht, bisher gegangen ist. Das ist keine Erlösung. Das ist keine Perspektive für mich. Vierte Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dass Gottes Wille geschehe, Luther hat es uns gelehrt, finde ich einfach genial, jetzt am Anfang dieses Lutherjahres, auch wenn es uns wahrscheinlich alle über wird in den nächsten Monaten. Aber die Kostbarkeiten, die dürfen wir auch ruhig auskosten. Was hat Luther gesagt? Gottes Reich wird kommen, ob wir darum bitten oder nicht. Warum bitten wir also darum? Wir bitten darum, dass sein Reich zu uns komme. Zu jedem persönlich. Und ich darf jetzt schon in dieser Welt zu seinem Reich gehören. Als sein Kind darf ich jetzt schon meine Bürgerschaft in den Himmel haben, Philippa. Mit einem Bein auf Erden, mit dem anderen Bein in der Ewigkeit. Die fünfte Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute. Die Abhängigkeit von Gott im persönlichen Bereich. Der Muslim lobt Gott dafür, dass er die guten Gaben in dieser Welt den Menschen bietet. Sonne, Luft, Regen, Pflanzen, Tiere zum Essen, all das, das ist Gottes Wohltat. Sura 55 ist ein einziges Loblied darauf, wer will die Wohltaten Gottes denn leugnen? 29 Mal kommt dieser Kehrvers in der Sura vor. Aber das ist nur allgemein. Das ist nicht für mich persönlich. Die sind da, ich muss sie mir nehmen, ich darf sie mir nehmen, aber dass ich Gott darum bitte, sorge du für mich, das kennt der Muslim so nicht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da wird es so richtig ernst. Wir können die Gewissheit der Vergebung haben. Wenn wir Abendmahl feiern, ist es wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen vor Gott. Jesus hat uns diese Möglichkeit gegeben, unsere Sünden zu nennen, zu bekennen und die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja ein Akt der Buße. Und Luther hat gesagt, was heißt Buße tun? Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir unsere Sünden herzlich erkennen. Vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Wir dürfen die Sünden ablegen, davon ledig werden. Und im Abendmahl beichten wir unsere Schuld und dann wird uns die Vergebung unserer Schuld zugesprochen. Das ist Fakt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und im Essen und Trinken von Brot und Wein wird uns vergewissert, dass unsere Schulden bezahlt sind, weil Jesus sein Leib und sein Blut für uns gegeben hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Dass unter uns Vergebung möglich ist. Es ist etwas in der Horizontale möglich, ja, im Waagerechten, weil in der Vertikale, im Senkrechten Vergebung möglich ist. Und wo Gott uns vergibt, können wir einander vergeben. Und wo wir einander nicht vergeben können, wie wollen wir erwarten, dass Gott uns vergibt? Vergebung ist die Schnittstelle zwischen uns und Gott und uns und unserem Nächsten. Und das haben wir, das können wir im christlichen Glauben kosten, auskosten. Das führt sogar dahin, dass wir zur Feindesliebe ermutigt werden. Und siebtens, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und deswegen können wir ganz persönlich dem ganz nahen Gott, das heißt, er ist näher zu uns, als wir uns selbst sind. Dieser Geist Gottes, der in uns Wohnung nimmt, dritter Artikel. Nicht die zwei Engel zur Rechten und zur Linken. Der eine Engel, der will mich in die richtige Straße buxieren. Der böse Engel, der will mich in die falsche Straße buxieren. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich da auf die richtige Seite höre. Nein. Da ist in uns drin der Geist Gottes, der Antrieb und Kraft unseres Lebens sein will. Und dann diese Schlussformulierung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nur zu ihm brauchen wir ins Gebet gehen, nur er kann uns helfen. Fazit. Gestern stand im Lehrtext dieses wunderbare Wort. Oh, welche eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Da erinnert Paulus an den Propheten Jesaja im 55. Kapitel, wo es heißt, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Aber das ist ja zu unserem Besten so. Und wir brauchen nur die Einsicht haben, dass seine Wege für uns das Beste sind. Von Gott geliebt zu sein und Gott zu lieben. In zwei Gesprächen wurde das thematisiert bei Jesus, was das höchste Gebot ist. Und beide Male wurde das auch korrekt wiedergegeben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Warum? Weil er uns liebt. Unsere Liebe ist Antwort auf die Liebe, die er zu uns hat. Ich hoffe, dass diese fünf Abende, sofern sie an Ehrenabenden dabei sein konnten, ein bisschen dazu helfen konnten, den eigenen Glauben frisch zu erleben, diesen herrlichen Schatz, den wir in unserem Glauben haben, neu lieb zu gewinnen und einfach sich daran zu freuen. Das ist auf jeden Fall die Absicht gewesen hinter dem Thema, das wir in dieser Woche gehabt haben, der christliche Glaube im Spiegel des Islam. Welche Würde wird dem Menschen, welche Würde wird dir und mir geschenkt, ein Kind Gottes zu sein? Und Sie wissen von Balkis Sheikh, einer pakistanischen verstoßenen Witwe, die zum Glauben an Jesus Christus kam, und als sie das begreifen durfte, dass Gott sie nicht verurteilt, dass Gott sie nicht verdammt, sondern dass Gott sie liebt, da ist sie in Tränen ausgebrochen, Tränen der Freude, und schrieb das Buch Allah, mein Vater. Das ist mein Gebet für die Muslime, die bei uns sind, dass ihnen die Gelegenheit geschenkt wird, Gott als ihren Vater durch Jesus Christus auch kennenlernen zu dürfen. Lass uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir leben in einer Welt, die sich wahnsinnig schnell verändert. Und keiner von uns hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren gedacht, dass heute jeder fünfte Mensch in Deutschland Migrationshintergrund hätte. Und keiner von uns hätte das vorausgesehen, dass über 1 Million Muslime allein im letzten Jahr als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Ja, wir wollen es ernst nehmen, dass du es zugelassen hast, vielleicht sogar vorangetrieben hast, dass diese Menschen zu uns kommen. Wir wollen im Gebet für sie einstehen, dass sie hier das Licht des Evangeliums gezeigt bekommen und die Möglichkeit erfahren, das neue Leben in dir zu gewinnen. Und für uns selbst wollen wir dich bitten, lass uns die Freude am Glauben, die Freude an der Nachfolge, die Freude an der Beziehung zu dir nicht verlieren und verdrängen mit den Dingen des Alltags, sondern hilf uns, die Dinge des Alltags noch besser zu genießen, indem wir sie als deine gute und gnädige Gabe erleben und als Möglichkeit, unsere Beziehung zu dir auch zu vertiefen. In deinem Namen bitten wir und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen die letzten drei Strophen vom angefangenen Lied. Thank you.